Adam Grant. Geben und Nehmen. Erfolgreich sein zum Vorteil aller. Wenn wir an erfolgreiche Menschen denken, haben wir oft Machttypen vor Augen, zum Beispiel einen klassischen Manager, einen großen, lauten Mann, der selbstbewusst durch die Flure schreitet und nicht davor zurückschreckt, seine Mitarbeiter zur Schnecke zu machen oder seine Konkurrenten unter ordentlichem Ellenbogengebrauch aus dem Weg zu räumen. Mittlerweile sind jedoch schon viele Menschen diesem Trugbild auf die Schliche gekommen. Es sind oft gerade die leisen Töne, die uns langfristig erfolgreich werden lassen. Warum das so ist, erklärt der US-amerikanische Soziologe Adam Grant mit seiner Theorie vom Geben und Nehmen. Er ist überzeugt, dass es auf dieser Welt Nehmer gibt, wie den oben skizzierten rücksichtslosen Manager, und Geber, die Freude daran haben, etwas für ihre Mitmenschen zu tun. Seine These? Die Geber sind langfristig erfolgreicher, weil sie sich durch ihr Verhalten den Respekt ihrer Umwelt erarbeiten und ein großes und aktives Netzwerk aufbauen. Wie genau das funktioniert, lernst du in unseren folgenden Blinks. Blink Nummer 1. Nehmer sind egoistisch und suchen stets nach ihren eigenen Vorteilen. Wir alle kennen Leute, die sich offenbar nur um sich selbst kümmern und die Bedürfnisse und Interessen anderer vollkommen ignorieren. Diese Leute sind Nehmer. Wohin sie auch gehen, sie versuchen immer möglichst viel Geld und Bewunderung einzusammeln. Das ist zwar nicht besonders sympathisch, scheint die Nehmer selbst aber nicht zu stören. Im Gegensatz zu ihren Mitmenschen sind sie nämlich sehr von sich selbst überzeugt. Wenn sie sprechen, verwenden sie vor allem Wörter wie ich und mein statt wir und unser. Außerdem sind sie meistens dominant gegenüber Leuten, die sie als weniger wichtig einschätzen, und übermäßig freundlich zu den Menschen, denen sie sich unterlegen fühlen. Dieser Egoismus ist in der Regel keine Boshaftigkeit. Nehmer betrachten die Welt einfach als einen einzigen Wettbewerb. Das Leben ist für sie ein Spiel, in dem sie sich nehmen können, was sie wollen. Anderen zu helfen ist für sie einfach nicht so wichtig, außer sie versprechen sich davon einen Vorteil in der Zukunft. Ein Paradebeispiel für so einen Nehmer ist Kenneth Lay, der frühere CEO des US-amerikanischen Energieriesen Enron. Abgesehen davon, dass er sich Unmengen an Geld von diesem Unternehmen borgte, schaffte er es auch noch, seine Aktien im Wert von 70 Millionen Dollar zu verkaufen, bevor Enron pleite ging und 20.000 Menschen in die Arbeitslosigkeit fielen. Der durchschnittliche Nehmer ist aber nicht unbedingt korrupt. Es gibt auch zahlreiche harmlose Beispiele, wie etwa den Basketballspieler Michael Jordan. Als er selbst noch aktiver Spieler war, sprach er sich dafür aus, dass die Spieler mehr an den Gewinn beteiligt werden sollten. Als er dann auf die Eigentümerseite gewechselt hatte, änderte er seine Meinung. Getreu seinem Motto, wer erfolgreich sein will, muss egoistisch handeln. Für typische Nehmer ist die ganze Welt ein einziger Kuchen. Es gilt, sich ein möglichst großes Stück zu sichern, bevor es ihnen jemand weg ist. Blink Nummer 2. Geber wollen anderen helfen und ihre Gruppe zum Erfolg führen. Vermutlich kennst du mindestens einen Nehmer in deiner Umgebung, kannst dich aber auch an eine Situation erinnern, in der du von der Großzügigkeit eines anderen Menschen berührt wurdest. Vielleicht hast du einen guten Rat bekommen, einen Vertrauensvorschuss oder du wurdest mit einer Aufmerksamkeit überrascht, ohne dass du etwas dafür getan hättest und ohne die Erwartung auf eine Gegenleistung. Leute, die dir solche Momente bescheren, sind Geber. Geber sind großzügig. In fast jeder Interaktion geben sie mehr, als sie nehmen. Nicht nur mit Geld und Dingen, sondern auch mit ihrem Wissen und ihrer Zeit. Sie nehmen oft persönliche Kosten in Kauf, um ihren Mitmenschen etwas Gutes zu tun. Es spielt dabei für sie keine Rolle, ob sie eine Gegenleistung dafür erhalten. Das Helfen selbst ist für sie schon Belohnung genug, denn es macht sie glücklich. Ein bekannter Geber ist George Meyer, der preisgekrönte Autor der Simpsons. Er forderte andere Autoren immer wieder dazu auf, sich an seinen Ideen zu bedienen, ohne dafür irgendeine Gegenleistung zu verlangen. Er entwickelte an über 300 Folgen der Simpsons mit, wurde aber nur für 12 offiziell als Autor genannt. Der Erfolg der Show war ihm wichtiger als sein eigener. Daher legte er nicht besonders viel Wert darauf, wie oft sein Name im Abspann genannt wurde. Außerdem war Meyer auch der Erfinder des Wortes Mäh. Ein Ausdruck von Langeweile und Enttäuschung, der langsam auch seinen Weg in den deutschen Sprachgebrauch findet und heute schon in englischen Wörterbüchern steht. Meyer legte dieses Wort Bart Simpson in den Mund, aber er forderte dafür keinerlei Rechte ein. Er hatte zwischendurch sogar vergessen, dass er das Wort erfunden hatte und nicht irgendeiner seiner Kollegen. Geber wie Meyer streben danach, Ziele gemeinsam mit anderen zu erreichen und versuchen stets, so viele Leute wie möglich mit ins Gewinnerboot zu holen. Blink Nummer 3. Irgendwo zwischen Gebern und Nehmern suchen die Tauscher nach fairem Austausch mit anderen. Ich tue gern etwas für dich, wenn du etwas für mich tust. Das ist das Motto der Tauscher. Menschen, die gerne genauso viel geben, wie sie nehmen. Sie sind an ihrer Mentalität leicht zu erkennen. Für jeden Gefallen fordern sie einen Gegengefallen. Wenn du sie zum Beispiel bittest, dir ihre Bohrmaschine zu leihen, sagen sie: Ja, weil du mir neulich mit meiner Bewerbung geholfen hast, mache ich das gern. Ihre Kinder dürfen normalerweise erst fernsehen, nachdem sie den Rasen gemäht oder das Auto gewaschen haben. Das klingt vielleicht etwas kleinlich, spricht jedoch für einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Anstatt ausschließlich die eigenen Interessen oder nur die der anderen im Auge zu haben, wollen sie, dass alle ihren gerechten Anteil bekommen. Für Tauscher ist die Welt ein riesiger Markt, auf dem Fähigkeiten und Ressourcen fair gehandelt werden. Sie werden unruhig, wenn ein Tausch nicht gerecht ist. Helfen Sie jemandem, erwarten Sie in der Zukunft, etwas dafür zurückzubekommen. Falls das nicht passiert, werden Sie ungehalten. Allerdings gilt das auch für die Tauscher selbst. Wenn du ihnen mit etwas hilfst, werden sie ziemlich bald mit einem Kuchen vor der Tür stehen oder dir einen besonders wertvollen Tipp geben. Dieses Tauschen erscheint den meisten von uns recht fair, weshalb die Mehrheit von uns so zu handeln versucht. Es ist ja auch eine recht logische Form des Umgangs miteinander, vor allem im beruflichen Bereich, wo jeder vorankommen will und Teamarbeit wichtig ist. Blink Nummer 4. Wie viel wir geben oder nehmen, hängt auch von unseren Mitmenschen ab. Wir alle kennen Formen des Gruppenzwangs. Alle trinken noch ein Bier? Dann nehme ich eben auch noch eins. Dieser Druck wirkt nicht nur beim gemeinsamen Kneipenabend, sondern auch in allen anderen Situationen. Wir passen uns in unserem Verhalten der Umgebung und unseren Mitmenschen an. Obwohl jeder sein individuelles Level von Geben und Nehmen hat, kann sich das deutlich je nach Verhalten unserer Mitmenschen ändern. Es liegt in der menschlichen Natur zu versuchen, die Erwartungen einer Gruppe abzuschätzen und sich dementsprechend zu verhalten. Nehmertypen sind zum Beispiel in der Öffentlichkeit oft großzügiger, als sie eigentlich sein wollen, weil sie nicht kleinlich oder gemein erscheinen möchten. Und viele Geber unterdrücken ihre Großzügigkeit an ihrem Arbeitsplatz, weil sie sonst schnell als nicht durchsetzungsfähig und schwach gelten. Dieses Verhalten kann auch mit voller Absicht herbeigeführt werden. So gibt es zum Beispiel die Website freecycle.org, auf der die Mitglieder alles, was sie selbst nicht mehr brauchen, verschenken. Kinderfahrräder, Kameras, Küchenmaschinen, was auch immer. Wenn jemand sich auf dieser Seite anmeldet und etwas von einem anderen Mitglied geschenkt bekommt, fängt diese Person selbst oft an, Dinge zu verschenken. Und zwar sehr viel mehr, als sie es normalerweise tun würde. Es gibt noch einen weiteren Faktor, der unser Geben- und Nehmenverhalten unbewusst beeinflusst. Je ähnlicher unser Gegenüber uns ist, desto wahrscheinlicher geben wir ihm oder ihr etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das wurde auch in einem Experiment einer soziologischen Forschungsgruppe der Lancaster University nachgewiesen. Wenn Manchester United-Fans einem verletzten Jogger am Straßenrand begegneten, war es sehr viel wahrscheinlicher, dass sie anhielten, um ihm zu helfen, wenn er ein Trikot der gleichen Fußballmannschaft trug. Blink Nummer 5. Wer immer nur nimmt, schadet dem eigenen Ruf. Es ist ein bekannter Glaube, sich nehmen zu müssen, was einem zusteht, wenn man erfolgreich sein will. Schließlich ist das Leben kein Ponyhof. Das ist aber deutlich zu kurz gedacht, denn die Rechnung fürs ewige Nehmen wird uns später präsentiert. Unser Ruf leidet, die Menschen verlieren den Respekt vor uns und unsere Erfolgschancen sinken drastisch. So erging es zum Beispiel dem Wissenschaftler Jonas Salk. Er entwickelte gemeinsam mit seinem Team aus Wissenschaftlern und tausenden freiwilligen Helfern aus dem Gesundheitsbereich den Impfstoff gegen Polio. Als er diesen Durchbruch auf einer Pressekonferenz vorstellte, nahm er den ganzen Ruhm für sich allein in Anspruch und erwähnte die anderen Beteiligten mit keinem Wort. Seine Mitarbeiter waren schwer enttäuscht. Sein Ruf als Egoist sprach sich in Wissenschaftskreisen schnell herum. Vielleicht einer der Gründe dafür, dass er nie in die National Academy of Science berufen wurde, wie viele seiner Kollegen, und nie den Nobelpreis für seine Arbeit erhielt. Auch der Architekt Frank Lloyd Wright war dafür bekannt, ein extremer Nehmer zu sein. Er bezahlte zum Beispiel seine Praktikanten nicht und zwang sie, seinen eigenen Namen unter ihre Arbeiten zu setzen, wenn sie gut waren. Als sein eigener Sohn in der Firma einstieg und ein Gehalt verlangte, schrieb Wright ihm erst einmal Rechnungen für all die Kosten, die das Aufziehen seines Sohnes ihm verursacht hatten. Aufgrund dieser unsympathischen Art begannen seine Kunden zunehmend nur noch mit seinen Angestellten zusammenzuarbeiten, anstatt mit Wright selbst. Sein Verhalten brachte ihm also handfeste Verluste ein. Diese beiden Beispiele zeigen, dass es eine Art automatische Nehmersteuer gibt. Wer sich viel nimmt, bekommt zwar zunächst viel, doch irgendwann wendet sich das Blatt und unser egoistisches Verhalten fällt auf uns zurück. Was auch daran liegt, dass Nehmer auf ihrem Weg viele Menschen enttäuschen und gegen sich aufbringen. Nehmen resultiert zwar in schnellen Erfolgen, das aber nur kurzfristig. Blink Nummer 6. Geber kommen bis an die Spitze der Gesellschaft, weil sie für das Wohl der Gemeinschaft eintreten. Obwohl sich ständiges Nehmen auf die Dauer nicht auszahlt, hält sich hartnäckig der Glaube, dass es schlecht für den Erfolg sei, zu viel zu geben. Vor allem in Ellenbogenberufen wie dem Management oder der Politik gilt Geben oft als Schwäche. Erstaunlicherweise sind aber in genau diesen Bereichen die Geber viel erfolgreicher als die Nehmer. Das beste Beispiel dafür ist Abraham Lincoln. Viel für das Gemeinwohl zu geben, war ihm wichtiger, als viel für sich selbst zu nehmen. Bevor er Präsident wurde, stieg er freiwillig aus dem Wahlkampf um einen Sitz im Senat aus, um seinen Mitbewerber Lyman Trumbull zu unterstützen. Er tat das, weil sowohl er als auch Trumbull für die Abschaffung der Sklaverei eintraten. Und Lincoln dachte, dass Trumbull bessere Gewinnchancen habe. Er verzichtete also zugunsten der Gesellschaft auf einen persönlichen Erfolg. Trumbull zahlte ihm diesen Gefallen später zurück. Als Lincoln sich das nächste Mal für den Senat zur Wahl stellte, unterstützte Trumbull ihn. Es gibt auch genügend aktuellere Beispiele, wie zum Beispiel Jason Geller von Deloitte Consulting. Er entwickelte ein Informationsmanagementsystem, mit dem Kundendaten besonders effizient verwaltet werden können. Anstatt es für sich zu behalten und sich so einen Vorteil zu verschaffen, stellte er das System allen Kollegen zur Verfügung, in der Hoffnung, dass sich die Performance des gesamten Unternehmens dadurch verbessern würde. Diese Großzügigkeit beeindruckte seine Vorgesetzten so sehr, dass sie ihn zum Partner beförderten, einem der jüngsten, die es je bei Deloitte gegeben hatte. Das Geben führt also letztlich oft zu größerem Erfolg. Blink Nummer 7. Geber nutzen ihre großen Netzwerke, um anderen und sich selbst zum Erfolg zu verhelfen. Wenn wir jemanden um einen Gefallen bitten müssen, den wir schon lange nicht gesehen haben, ist das oft ein ziemlich komisches Gefühl. Gebern geht das in der Regel nicht so. Denn selbst wenn sie irgendwann für eine lange Zeit den Kontakt zu einem Menschen verlieren, bleibt ihnen ein Gefühl von Vertrauen, Sympathie und Hilfsbereitschaft immer erhalten. Das spüren auch die anderen. Weil sie vom Geber in der Vergangenheit so viel bekommen haben, kann er sie auch nach längerer Funkstille jederzeit um einen Gefallen bitten, ohne dass dies merkwürdig oder gar dreist erscheinen würde. Geber sind also geborene Netzwerker. Ein Beispiel dafür ist Adam Rifkin. Er wurde im Jahr 2011 vom Fortune Magazine zum besten Netzwerker gewählt, weil er das 106 Miles Network mitbegründet hat. Ein Treffen von Unternehmern, die sich alle 2 Wochen vernetzen und ihr Wissen austauschen. Mit diesem Event verhilft Rifkin ihnen zu neuen Job- oder Investmentmöglichkeiten, gibt ihnen Feedback und erweitert dadurch natürlich auch sein eigenes Netzwerk. Als er einmal Unterstützung bei der Gründung einer neuen Firma brauchte, konnte er guten Gewissens den Excite-Mitbegründer Graham Spencer um Hilfe bitten, obwohl er ihn seit 5 Jahren nicht gesehen hatte. Geber sind davon überzeugt, dass jeder davon profitiert, wenn wir unser Wissen und unsere Ressourcen zusammenlegen. Ihre Netzwerke sind extrem aktiv. Nicht nur, weil Geber einen hervorragenden Ruf genießen, sondern auch, weil sie immer bereit sind, mehr zu geben als zu nehmen. Blink Nummer 8. Geber sehen in jedem Menschen Potenzial, daher sind sie hervorragende Talentscouts und Mentoren. Stell dir einmal vor, du wirst gebeten, für jemanden Mentor zu werden. Wen suchst du dir als Mentee aus? Natürlich eine Person, an die du glaubst und die schon gezeigt hat, dass sie etwas drauf hat. Geber wollen genau das. Sie unterscheiden nicht nach dem ersten Eindruck, sondern sie sind davon überzeugt, dass jeder wichtige Talente hat, die ihn weit bringen können. Dank dieser Überzeugung und dem frühen Support, der damit einhergeht, werden die Schützlinge von Gebern oft besonders erfolgreich. Und dieser Erfolg fällt natürlich auch auf die Geber selbst zurück. Bekannt dafür, unterschätzte Talente zu entdecken, war zum Beispiel der NBA-Basketballmanager Stu Inman. Wenn er die Spieler für seine Teams aussuchte, gab er ihnen oft einen Vertrauensvorschuss. So baute er unterschätzte Spieler auf. Unter anderem Clyde Drexler, der es später in die Basketball Hall of Fame, 10 All-Star-Teams und zu Olympia geschafft hat. Auch C.J. Skender, ein bekannter Professor für Buchhaltung, ist einer von diesen Gebern, die in jedem Menschen Potenzial sehen. Er ist dafür bekannt, dass besonders viele seiner Studenten später sehr erfolgreich werden. Er schreibt jedem seiner Abschlussstudenten einen persönlichen, wertschätzenden Brief mit seinen Glückwünschen und lässt sie wissen, welches Potenzial er in ihnen sieht. Das hilft seinen Schülern auch, selbst an sich zu glauben und ihre Ziele so letztlich zu erreichen. Da sie in jedem Einzelnen individuelle Talente entdecken, sind Geber der ideale Nährboden für den Erfolg anderer. Und wie das im letzten Blink über Netzwerke deutlich wurde, trägt das zu ihrem eigenen Erfolg mit bei. Blink Nummer 9. Machtfreie Kommunikation bringt den Gebern einen wichtigen Vorteil. Wie kommunizieren besonders erfolgreiche Menschen? Neuere Studien beantworten diese Frage mit dem genauen Gegenteil vom Klischee des cholerischen Managers. Erfolgreich ist nicht, wer herumbrüllt, sondern wer machtfrei kommuniziert. Zur machtfreien Kommunikation gehört es vor allem, dass wir uns auf unser Gegenüber anstatt auf uns selbst konzentrieren. Dazu hilft es, dessen Worte zu paraphrasieren und viele Fragen zu stellen. Wir sollten dabei auf keinen Fall dominant erscheinen, denn das erzeugt oft nur Widerstand. Da Geber sowieso ein natürliches Interesse an anderen Personen haben, fällt ihnen diese Art zu kommunizieren besonders leicht. Dass das wirklich funktioniert, zeigt unter anderem eine Studie des Brillenherstellers LensCrafters, der auf der Suche nach seinen erfolgreichsten Verkäufern war. Es stellte sich heraus, dass die Verkäufer, die eindeutig Gebertypen sind, die deutlich besseren Verkaufszahlen vorweisen konnten. Den Grund dafür fand man in ihrem Kommunikationsverhalten. Einer der Geberverkäufer verbrachte in Kundengesprächen zum Beispiel kaum Zeit damit, die Vorzüge verschiedener Brillengestelle anzupreisen. Stattdessen fragte er alle Kunden intensiv nach ihren Bedürfnissen und ihrem Lebensstil. So erzeugte er Vertrauen und konnte ihnen ein passendes Modell vorschlagen. Das Ergebnis dieser Strategie? Er ist der erfolgreichste Verkäufer bei LensCrafters. Blink Nummer 10. Geber haben ein erhöhtes Risiko, ein Burnout zu bekommen oder von Nehmern ausgenutzt zu werden. Wie wir gesehen haben, sind viele Geber aufgrund ihrer Großzügigkeit extrem erfolgreich. Doch leider ist das nicht immer der Fall, denn es kann auch sehr anstrengend sein, es jedem recht zu machen. Manchmal zu sehr. Um ein Burnout zu vermeiden, müssen Geber lernen, wie sie mit ihrer Energie haushalten und wie sie mit Nehmern umgehen, die ihre Großzügigkeit ausnutzen. Die richtige Hilfe gegen ein Burnout ist ziemlich überraschend. Du musst dazu nicht weniger Zeit damit verbringen, anderen zu helfen. Es kommt allein darauf an, dass du die Ergebnisse deiner Hilfe zu sehen bekommst. So hat es zum Beispiel die Lehrerin Conray Callahan gemacht. Sie schrammte am Rande des Burnouts entlang, als sie beschloss, ein Mentorenprogramm für ihre Schüler zu gründen. Das erscheint kontraproduktiv, schließlich halste sie sich so noch mehr Arbeitsstunden auf. Doch durch das Mentorenprogramm wurde sie sich bewusst, wie sehr sie den Schülern, mit denen sie endlich einzeln Zeit verbrachte, wirklich half. Dadurch gewann sie neue Energie für ihr Mentoring und für ihren normalen Unterricht. Doch es besteht nicht nur die Gefahr für Geber, sich völlig auszupowern, sondern auch von Nehmern ausgenutzt zu werden. Hier gibt es eine relativ simple Strategie, die wir anwenden können. Vergiss niemals eine gute Tat, aber vergiss ab und zu eine schlechte. Indem sich Geber ein Stück weit der Haltung der Tauscher annähern, können sie so großzügig bleiben, wie es ihrem Charakter entspricht, setzen der Großzügigkeit aber auch eine Grenze. Jeder Geber, der sicherstellt, die Ergebnisse seiner Bemühungen zu sehen und sich vor allzu aggressiven Nehmern schützt, befindet sich auf dem besten Weg zu langfristigem und nachhaltigem Erfolg. Das waren unsere Blinks zu Geben und Nehmen, erfolgreich sein zum Vorteil aller. Von Adam Grant. Die Kernaussage dieser Blinks ist, obwohl es so aussieht, dass erfolgreiche Menschen sich einfach das nehmen, was ihnen zusteht, weisen neuere wissenschaftliche Erkenntnisse darauf hin, dass diejenigen, die anderen gern etwas von ihrer Zeit, ihrem Wissen oder ihren Ressourcen abgeben, langfristig vorne liegen. Denn sie bauen ein großes Netzwerk auf und verdienen sich wertvolles Vertrauen und großen Respekt von ihren Mitmenschen.